Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Gerade wenn es um den grünen Star geht, das Glaukom, man merkt es nicht. Man merkt es erst dann, wenn es eigentlich viel zu spät ist. Wenn sehr große Gesichtsfeldausfälle da sind, kann man die auch nicht wieder zurückgewinnen. Deswegen ist es wichtig, immer 45 wirklich jährlich zum Augenarzt zu gehen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Und heute starte ich wieder mit einer kleinen Geschichte. In der ersten Klasse Gymnasium wurden wir immer wieder von der Lehrerin umgesetzt zu anderen Banknachbarn und in andere Sitzreihen. Und irgendwann fand ich mich dann wieder in der letzten Reihe. Und Schülerinnen und Schüler finden das ja per se meistens nicht schlecht. Nur habe ich mich dann oft dabei ertappt, mit zusammengekniffenen Augen in dieser letzten Reihe zu sitzen, verzweifelnd versuchend, die Schrift auf der Tafel zu entziffern. Denn irgendwie war es alles ziemlich verschwommen. Und da kam mir die Erkenntnis, möglicherweise brauche ich eine Brille. Und so startete quasi meine Karriere als Brillen- bzw. später dann Linsenträgerin. Und ich glaube, vielen geht es genauso. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man merkt irgendwie was, ich sehe vielleicht nicht mehr so gut oder irgendwas hat's da. Und deshalb sprechen wir heute über das wahrscheinlich für uns alle wichtigste Sinnesorgan, nämlich übers Auge und über die klare Sicht. Und den Durchblick heute, den bringt mir mein Gast, der mir jetzt gegenüber sitzt. Er ist Vorstand der Uniklinik für Augenheilkunde und Optometrie hier in Linz. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Bolz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Die erste Frage, die man einem Augenarzt stellen muss, ist: Wie gut sehen Sie eigentlich?
Schlecht, ganz schlecht. Ich habe einen schönen Astigmatismus, also eine Hornhautverkrümmung. Und dafür brauche ich auch eine Brille. Ich trage sie nur nie, weil ich sie so im Alltag nicht brauche. Aber sobald es dann darum geht, in der Nacht Auto zu fahren oder in der Nähe was zu lesen, da brauche ich die Brille.
Also als Selbstbetroffener erklärt sie es vielleicht auch oft mal einem Patienten, einer Patientin leichter, oder?
Ja, absolut. Man weiß einfach, was es braucht und wann es halt nicht mehr ohne Brille geht.
In meinem Umfeld, und jetzt werden Sie mich korrigieren, wenn es komplett falsch ist, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr, ich dachte, die Frage kann nicht mehr stechen,
ja, es
dass
alle
immer mehr Leute, ich sage es einmal im oberösterreichischen Dialekt, ein bisschen Schasauger sind.
So ist es, ja. Also wir brauchen uns in unserem Job keine Sorge machen, zu wenig Kunden zu haben. Es ist wirklich so, und das ist aber nicht nur in Oberösterreich so, das ist weltweit so. Es werden immer mehr Menschen immer kurzsichtiger. Und ganz massiv ist dieser Trend momentan in Asien, eh schon seit vielen Jahren, und da gibt es auch ganz viel Forschung auch in diesem Bereich. Man weiß inzwischen, dass das von sehr viel Naharbeit kommt, gerade bei Kindern, und dass man hier gegensteuern muss und kann.
Naharbeit ist der nette Ausdruck für Bildschirme, die wir vor die Nase halten.
Bildschirm und Handy, ja. Ist wirklich ein Thema, vor allem gerade bei Kindern. Im asiatischen Bereich ist das natürlich sehr viel früher als im europäischen Bereich aufgekommen, dass Kinder mit Tablets und Handys zu tun haben und da einfach sehr viel Tageszeit verbringen. Und man hat dann festgestellt, dass die im weiteren Leben sehr kurzsichtig werden. Und das hat jetzt nicht nur das Problem dann in weiterer Folge, dass man eine Brille braucht, sondern bei Kurzsichtigkeit geht es eigentlich darum, dass das Auge viel zu lang gebaut ist oder mehr wächst, als es normalerweise sollte. Und damit ist das Bild, was man es jetzt aus physikalischer Sicht betrifft, nicht mehr auf der Netzhaut, sondern davor, und damit ist man kurzsichtig. Und wenn das Auge aber zu lange gebaut ist, bedeutet das auch, dass wir im Auge Probleme bekommen, weil die Netzhaut dann sehr gespannt ist. Die Netzhaut liegt innen an wie eine Tapete, und da sitzen die einzelnen Fotorezeptoren, die das Licht wahrnehmen und in einem Impuls dann an das Hirn weiterleiten. Und wenn die Netzhaut so gespannt ist, kommt es dann in weiterer Folge 50, 60 plus vielleicht einmal zu Netzhautrissen und auch zu einer Netzhautablösung. Also das ist nicht so ganz trivial, das Thema.
Wenn ich jetzt höre, es hat viel mit der Bildschirmzeit, mit dieser Naharbeit zu tun, wie viel Einfluss hat jetzt die Genetik, was ich mitbekommen habe, dass ich einfach schlecht sehe, und wie viel ist wirklich von außen beeinflusst, von meinem Verhalten beeinflusst?
Also Großteil macht natürlich die Genetik aus. Wenn Sie eine Familie haben, in der beide Eltern Brillenträger sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kind auch mal eine Brille trägt. Aber der Rest ist dann einfach wirklich die Gewohnheit, wie viel man halt in der Nähe arbeitet. Und da gibt es ja ein paar Tricks. Also Kindern wird eher empfohlen, dass sie zumindest eine Stunde pro Tag im Tageslicht sind, bis zu 3 Stunden idealerweise. Im asiatischen Bereich baut man Schulen jetzt schon anders, dass auch wirklich auch Naturlicht in die Klassen hineinkommt, weil man festgestellt hat, dass Tageslicht, also nicht das Kunstlicht, sondern Tageslicht, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit verhindert. Und man sollte halt nicht die ganze Zeit nur auf einen geringen Arbeitsabstand fokussiert sein, sondern einfach mindestens einmal in der Stunde für 10 Minuten mal in die Ferne schauen.
Also an die frische Luft gehen, das passt übrigens perfekt zu der Podcast-Folge mit Doktorin Pia Neundlinger, die ich aufgenommen habe, wo es darum geht, wie wir das Immunsystem unserer Kinder stärken, damit sie gesund durch den Winter kommen. Also nicht nur gesund durch den Winter, sondern auch gesunde Augen. Also bitte rausgehen
genau, ans so ist
Tageslicht.
Es.
Das passt wunderbar zusammen. Jetzt weiß ich, weil ich selbst kleine Kinder habe, dass man ja den ersten Augenarztbesuch ja schon im Mutter-Kind-Pass drinnen stehen hat. Im Alter von 2 Jahren darf man das erste Mal hinkommen und das untersuchen lassen. Das ist übrigens technisch schon richtig cool, was da alles möglich ist. Daher die Frage, wie oft, wann soll ich denn zum Augenarzt überhaupt gehen? Wir wissen, zum Hautarzt vielleicht einmal im Jahr, zur Gynäkologin als Frau einmal im Jahr, zum Zahnarzt mindestens einmal im Jahr, zum Augenarzt. Wie oft darf ich Sie denn heimsuchen?
So oft Sie wollen, aber es macht nicht immer Sinn. Also prinzipiell ist das sehr vom Alter abhängig. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, wird es gleich einmal gescreent, da schaut man sich gleich den Pupillenreflex an. Und wenn da etwas auffällig ist, dann werden Kinder gleich untersucht bzw. zum Augenarzt weiter überwiesen. Da gibt es auch Frühgeburten und da ist es ein größeres Thema, da gibt es Netzhautveränderungen, aber das ist ja nicht der Regelfall. Also im Rahmen des Mutter-Kind-Passes, wie Sie gesagt haben, da ist es ein großes Thema. Hier geht es in erster Linie darum, Schielstellungen frühzeitig zu erkennen, weil wenn ein Auge schielt, dann entwickelt sich in weiterer Folge kein Sehen auf dem Auge. Normalerweise sind die Sehachsen ja parallel und wenn man irgendwo einen Gegenstand in der Ferne anschaut, dann stellen sich beide Augen darauf ein. Wenn man jetzt eine Fehlstellung eines Muskels hat, eines Augenmuskels, dann kann ein Auge da nicht mitgehen und schielt entweder nach innen oder nach außen oder wo auch immer hin. Und an und für sich ist das Hirn ja eigentlich relativ faul. Das heißt, wenn ein Auge nichts scharf sieht oder vielleicht sogar im Hirn ein Doppelbild produziert, dann wird einfach das Bild von diesem schielenden Auge ausgeblendet. Und es ist ganz wichtig, das frühzeitig zu erkennen, weil wenn man dieses Auge nicht trainiert, dann bleibt das so. Und da wird man auch später dann nichts mehr daran ändern können. Das nennt man dann die sogenannte Schwachsichtigkeit. Insofern ist es sehr wichtig, bei schon ganz kleinen Kindern zu erkennen, also frühestens mit einem Jahr, aber meistens später ein bisschen, zu erkennen, ob eine Schielstellung vorliegt, damit dann in weiterer Folge auch ein normales Sehen auf beiden Augen sich entwickeln kann. Das ist so diese Kindergeschichte. Dann vor der Einschulung, da ist es ganz wichtig, dass man einfach weiß, dass dem Kind nicht das passiert, was Sie vorher eingangs erwähnt haben, dass man in der Klasse sitzt und nicht sieht. Das kommt gar nicht so selten vor. Kann es Weitsichtigkeit sein oder Kurzsichtigkeit. Es kann natürlich auch den Lernerfolg ordentlich beeinträchtigen, wenn ein Kind nicht ordentlich sieht oder auch in der Nähe nicht ordentlich sieht. Da kann auch die Schreibentwicklung auch ordentlich beeinträchtigt sein. Und der nächste große Sprung ist dann die Pubertät. Also im Kindesalter empfiehlt man durchaus jährlich eine Kontrolle. Und dann geht es bei der Pubertät meistens los. Da wächst alles und natürlich auch die Augen. Und da entsteht dann meistens auch eine größere Kurzsichtigkeit. Und das gehört dann einfach kontrolliert. Und dann sind wir eigentlich schon, machen wir jetzt einen ganz großen Sprung. Da sind wir dann bei 40 plus. Hier geht es dann eher darum, dass langsam die Altersweitsichtigkeit kommt.
Aber da dazwischen, dass wir den Bereich zwischen, sage ich mal, Jugendlich und 40 nicht ganz ausklammern, muss ich nicht jährlich kommen, aber...
Also ich muss Ihnen jetzt hier sagen, offiziell natürlich müssen Sie jährlich zum Augenarzt gehen. So, das habe ich jetzt getan, aber unter uns gesagt, wenn Sie gesunde Augen haben und nie etwas ist, reicht es, wenn Sie alle 2 Jahre mal beim Augenarzt vorbeischauen. Ja? Mhm. Wenn Sie etwas haben, dann würde er Sie darauf hinweisen und Sie ohnehin in kurzfristigeren Intervallen einbestellen. Aber es ist wichtig. Man muss einfach wissen, das Auge ist mehr als eine Brille. Also es ist wichtig, dass man sich eine schöne Brille anpassen lässt, damit man auch was sieht. Aber der Optiker schaut natürlich nicht ins Auge hinein. Da gibt es sehr viel mehr, da gibt es Erkrankungen, da gibt es einen hohen Augendruck, den man selbst nicht spürt. Und das gehört einfach kontrolliert von einem Augenarzt. Und Ihr Augenarzt sagt Ihnen dann ohnehin, wann Sie wieder kommen müssen. Also meistens sind es dann größere Intervalle.
Mhm. Okay, und jetzt sind wir ab 40, das sind wir bei mir angelangt. Ja. Wie oft muss ich kommen?
Naja, so ab 40, 45 sagt man jährlich. Ja. Hier geht es in erster Linie um den Augendruck. Der Augendruck ab 45 aufwärts kann ansteigen und ein erhöhter Augendruck ist ein Risikofaktor dafür, dass man einen sogenannten grünen Star entwickelt. Das ist das Glaukom. Da geht es darum, dass der Sehnerv nicht ausreichend versorgt wird, mit Blut versorgt wird, teilweise durch einen hohen Augendruck, aber nicht nur, kann dann in weiterer Folge dazu führen, dass man Gesichtsfeldausfälle entwickelt. Das heißt, man sieht auf einem Auge in bestimmten Bereichen des Gesichtsfeldes nichts, aber das merkt man nicht. Das tut nicht weh und das andere Auge kompensiert das auch gut. Das heißt, das ist einfach eine zunehmende Erblindung, ohne dass man es merkt. Und das kann aber nur der Augenarzt feststellen, indem man den Augendruck misst, Gesichtsfeldmessungen macht oder bestimmte Laserscans der Netz hat. Das ist der eine Teil, der Augendruck. Der andere Teil ist natürlich, was man weiß, ab Mitte 45 werden die, also ab Mitte 40 werden die Arme immer länger, wenn man was lesen will. Und irgendwann einmal braucht man dann die
werden
erste.
Werden sie zu kurz?
Genau, irgendwann sind sie zu kurz, sondern braucht man die erste Lesebrille.
Also diese klassische Altersweitsichtigkeit, die wir kennen, die dann dazu kommt oder dazu kommen kann.
Sie kommt dazu.
Oje. Klären wir mal ganz kurz, es gibt Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit. Sie haben selber vorher gesagt, Astigmatismus ist übrigens auch, meines, ja, habe ich auch. Was ist so der Unterschied, was kann man da alles messen?
Genau, das ist eigentlich eine reine optische Sache, also man kann das optisch-physikalisch ganz gut erklären. Bei der Kurzsichtigkeit sieht man nur in der Nähe scharf und in der Ferne tut man sich schwer. Was ist die Ursache dafür? Das Auge ist einfach zu lang gebaut. Man kann sich vorstellen, dass das Licht aufs Auge auftrifft, zuerst auf die Hornhaut, dann auf die Linse und dann wird das Ganze eben so gebündelt auf die Netzhaut hinten und da entsteht eben das Bild. Genau genommen noch weiter hinten, nämlich im Hirn. Wenn jetzt das Auge zu lange gebaut ist, dann wird das Licht vor der Netzhaut gebündelt und deswegen sieht man unscharf. Man sieht was in der Nähe, aber wenn man die Ferne schauen will, dann sieht man unscharf. Das ist die Kurzsichtigkeit. Bei der Weitsichtigkeit ist es genau das Gegenteil, da ist das Auge zu kurz gebaut. Das heißt, physikalisch gesehen ist das Bild eigentlich hinter der Netzhaut. Das sind Menschen, die eigentlich in der Ferne auch unscharf sehen, in der Nähe gar nichts sehen und die brauchen immer Brillen. Ein bisschen was anderes ist die sogenannte Altersweitsichtigkeit. Und dabei geht es darum, dass das Auge sich überhaupt nicht verändert, aber die Linse nimmt an der Flexibilität ab. Das heißt, normalerweise wird der Großteil des Lichts, das aufs Auge trifft, an der Hornhaut gebrochen und dann eben so gebündelt, dass dieser Strahl auf der Netzhaut auftrifft. Damit man aber in mehreren Abständen lesen kann, gibt es die Linse. Die kann sich abkugeln oder flach machen, wenn man jung ist, um einfach je nachdem, was man fokussiert, auch wirklich scharf zu stellen, also zu fokussieren, wie man so schön sagt. Je älter man wird, und das ist halt dann ab Mitte 40 aufwärts leider der Fall, wird die Linse immer härter und starrer. Und damit kann sie sich nicht mehr abkugeln und damit funktioniert dieses Fokussieren nicht mehr. Und deswegen wird es halt immer schwieriger, in der Nähe was zu lesen, weil sich die Linse nicht mehr abkugeln kann. Und das nimmt halt leider zu und zu und zu und dann braucht man halt die sogenannte Lesebrille. Ein bisschen was anderes ist der sogenannte Astigmatismus, den Sie haben. Mhm. Beim Astigmatismus handelt es sich in erster Linie um eine Verkrümmung der Hornhaut. Die Hornhaut, das ist ja das durchsichtige Fenster ins Auge hinein, kann man sich in der Regel vereinfacht gesehen wie eine Kuppel vorstellen. Und das heißt in anderen Worten, dass jeder Lichtstrahl, egal von wo er kommt, immer gleich gebrochen wird. Beim Astigmatismus ist es aber anders. Da ist die Hornhaut entlang einer Achse stärker gebrochen. Und dadurch wird Licht, je nachdem, wo es einfällt, unterschiedlich gebrochen. Und das macht natürlich ein unscharfes Bild. Aus optischer Sicht gesehen hat man dann zwei Brennpunkte, einen meistens vor der Netzhaut, einen dahinter oder wie auch immer. Auf jeden Fall sieht man nicht scharf und das gehört korrigiert. Geht sehr gut mit der Brille. Noch besser geht das mit einer Kontaktlinse, die diese Unebenheit sozusagen fast ausgleicht.
Und da sind wir wieder bei einem Thema. Es gibt bei den Kontaktlinsen ja auch, bei Brillen natürlich auch Unterschiede, aber bei Kontaktlinsen ist es klassische, weiche, harte Kontaktlinse. Was nehme ich, was ist gescheit? Das ist ja irgendwie...
Unangenehmer ist natürlich die harte Linse, aber eigentlich wird sie von Augenärzten mehr empfohlen. Warum? Sie ist klein und sie schwimmt auf dem Tränenfilm auf. Und damit ist die Hornhaut sehr gut mit Tränenfilm versorgt und über den Tränenfilm kommt auch der Sauerstoff in die Hornhaut. Die Hornhaut ist ja komplett klar und das heißt, das ist das einzige Gewebe im ganzen Körper, wo überhaupt keine Blutgefäße sind, auch nicht in der Nähe. Und das funktioniert nur so, weil sie von beiden Seiten einfach versorgt wird mit Nährstoffen und Sauerstoff. Von innen durch das sogenannte Kammerwasser, von außen durch den Tränenfilm. Wenn ich eine harte Kontaktlinse einsetze, dann schwimmt, wie gesagt, die Linse da auf diesem Tränenfilm auf und die Hornhaut hat überhaupt kein Problem. Subjektiv fühlt sich's unangenehm an, es ist einfach ein Fremdkörper im Auge. Man hat dann irgendwann begonnen, mit weichen Materialien herumzuspielen in den 70er Jahren. Und das ist natürlich subjektiv viel angenehmer, spürt man kaum, man sieht auch gut. Aber früher war das Problem, dass sich diese Materialien komplett angesaugt haben an die Hornhaut, so wie ein Saugnapf. Und da ist einfach keine Tränenflüssigkeit mehr zum Auge gekommen, zur Hornhaut. Und die reagiert aber dann drauf, weil sie hat einfach eine Sauerstoffunterversorgung. Und dadurch sprossen dann aus der Peripherie lauter Gefäße in die Hornhaut hinein, was wiederum zu anderen Erkrankungen führen kann, was man natürlich vermeiden möchte. Im Laufe der Jahrzehnte hat man darauf reagiert, immer neue Materialien entwickelt, die eine immer höhere Sauerstoffdurchlässigkeit haben, so dass man heute eigentlich weiche Linsen in der Regel genauso empfehlen kann wie harte. Die sind nicht schlechter. Bei manchen Hornhauterkrankungen gehen nur harte, aber in der Regel sind beide gleich gut.
Also muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich weiche Kontaktlinsen habe.
Nein, aufpassen sollte man, und das sage ich immer wieder, bei weichen Monatslinsen, vielleicht haben Sie sowas, das sind genau diejenigen, bei denen wir, wenn wir Komplikationen sehen, die schlimmsten sehen. Also es ist so, es gibt Hornhautinfektionen, es können sich Bakterien, Pilze sogar teilweise wunderbar unter so einer weichen Kontaktlinse vermehren. Eine Monatslinse ist dafür gedacht, dass man sie halt einen Monat lang trägt, aber da reicht offensichtlich die Desinfektion nicht aus, weil wir manchmal Patienten haben, die kommen mit wirklich massiven Hornhautentzündungen, da sieht man dann wirklich kleine Inseln von Bakterien im Hornhautgewebe drin und da braucht es sehr viel Therapie, das tut auch weh. Und wenn man Pech hat, verheilt das nur mit einer Narbenbildung. Das heißt, man hat genau in der Sehachse dann eine Narbe. Braucht es dann wieder Weiterbehandlungen bis hin zu Laserbehandlungen, Hornhauttransplantationen, um das wieder loszuwerden. Und da muss man wirklich sagen, das kommt in den meisten Fällen von weichen Monatslinsen. Also wenn man Monatslinsen trägt, immer darauf achten, wenn man Schmerzen hat, einfach gleich wegwerfen, neue nehmen und immer auf die...
Also nicht lange herumputzen,
genau, versuchen oder so. Genau, aus. Okay. Also viele bereuen es, weil sie nie gedacht haben, dass sowas sein kann. Mhm. Und das sind junge, gesunde Menschen. Ja. Also das sind nicht alte...
Gut, dass Sie es sagen. Und mir ins Gewissen reden. Ich rede ja immer so gerne über Vorsorge. Kann ich denn irgendetwas tun, dass ich gar nicht erst schlecht sehend werde? Jetzt haben wir schon geredet, okay, weniger Bildschirmzeit, aber ich höre es ja noch aus meiner Kindheit, möglichst viel Karotten essen ist gut für die Augen. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit meine Augengesundheit möglichst lange andauert?
Ja, aber all das, was man einfach so erzählt, das ist eigentlich ein Blödsinn, muss man ehrlich sagen. Also Karotten können Sie gerne nehmen, das ist gut für die Vitamine und für den Darm und die Verdauung, aber für die Augen eigentlich nur marginal. Es gibt auch diese ganzen Augentraining-Geschichten, um Kurzsichtigkeit wegzutrainieren, vergessen Sie es. Es gibt viele, viele Studien, die gezeigt haben, dass das Humbug ist. Es gibt viele Menschen, die damit Geld verdienen, sollen sie tun, aber es wurde oft bewiesen, dass das nicht funktioniert. Wenn Sie kurzsichtig werden, natürlich, wie gesagt, da gibt es ein Thema, zu viel Naharbeit vermeiden. Ja, das können Sie vorsorgen. Ansonsten können Sie nicht viel tun. Wichtig ist, wir haben immer mehr Sonnenstunden. Sie müssten oder man muss die Netzhaut wirklich vor UV-Strahlung schützen. Sonnenbrillen sind da enorm wichtig. Es geht da nicht darum, wie dunkel die Sonnenbrille ist, sondern wie stark der UV-Filter in einem Glas ist. Ein Glas kann klar sein und einen hohen Filter haben, es kann dunkel sein und einen niedrigen Filter haben. Das kann jeder Optiker ausmessen. Also das ist messbar. Vor allem bei Patienten mit Netzhauterkrankungen ist es ganz wichtig, weil man weiß einfach, über die vielen Jahrzehnte, die man einfach so viel Sonne ausgesetzt wird, führt das im höheren Alter dann mit Sicherheit zu Netzhautschäden und dann auch zu einer Sehverschlechterung. Das können Sie vorsorgen. Das Zweite ist einfach die Vorsorgeuntersuchung bei der Augenärztin und beim Augenarzt, um den Augendruck zu messen.
Was halten Sie von diesen Blaulichtbrillen? Ist das etwas, was gut ist?
Wenn ja, ich lässt sich sicher gut verkaufen. Sehr viel mehr, muss ich nicht sagen. Es gibt ganz viele Studien, die einfach zeigen, dass Blaulicht im Tiermodell, wenn Sie es in einer Intensität verwenden, die es im Alltag bei uns nicht gibt, bei keinem Gerät auf dieser Welt, in einer Dauer auch, die kein Gerät verwendet wird, dann können Sie bei Nagetieren hier Schäden an der Netzhaut auslösen. Aber nicht bei Computern. Also man muss keine Angst vor blauem Licht von Computern haben. Das wurde auch bewiesen.
Gute Nachrichten. Wenn ich jetzt in mir das Brillen- oder Kontaktlinsen tragen zuwider wird und ich mir denke, aber diese Augenlasern wäre doch cool. Erklären Sie uns mal ganz kurz, was ist da der aktuelle Stand der Technik und wie gut funktioniert das? Kann das jeder machen? Oder was sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass man sein Auge ordentlich so lasern kann, dass es wirklich dauerhaft gut wird?
Also man kann das jetzt mit gutem Gewissen als eine sehr sichere Therapie fast der Kurzsichtigkeit, teilweise der Weitsichtigkeit schon bezeichnen. Es gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Es gibt seit vielen, vielen Jahren schon ganz klare Richtlinien, welches Auge behandelt werden kann und welches nicht. Man probiert da nicht aus, man weiß das ganz genau. Es gibt verschiedene Techniken, wann macht es prinzipiell Sinn? Bei Patienten zwischen, würde ich mal sagen, ungefähr 20 und 40 bis Mitte 40 maximal, bei denen die Linse eben noch diese Flexibilität hat. Wir haben vorher über die Kurzsichtigkeit gesprochen, da ist das Auge zu lang gebaut, aber die Linse ist voll flexibel, also man kann in der Ferne, in der Nähe scharf stellen. Da macht das Sinn, weil da kann ich in die Hornhaut das Profil hineinlasern, das das Auge eigentlich bräuchte, damit das Licht dann an der Netzhaut gebündelt wird und nicht davor. Das heißt, ich lasere in die Hornhaut quasi ein neues Linsenprofil hinein und damit wird das Licht individuell optimal gebrochen, damit der Patient in der Ferne scharf sehen kann. Für die Nähe kann er noch akkommodieren, also das macht die eigene Linse dann. Ab 45 plus geht das halt nicht mehr mit der Linse. Und wenn jemand einfach diese Altersweitsichtigkeit loswerden will, da bin ich nicht so überzeugt vom Laser, dann macht das nur in wenigen Fällen Sinn. Zu Ihrer Frage zurück, welche Verfahren gibt es? Es gibt verschiedene Verfahren, man kann die Oberfläche gleich mit abtragen und weglasern und in das Hornhautgewebe die Form hineinlasern. Man kann beim LASIK die oberste Schicht der Hornhaut anschneiden, zur Seite klappen, dann das Profil hineinlasern und wieder zuklappen, hat den Vorteil, dass man sehr schnell wieder ein gutes Sehvermögen hat. Dieser Deckel an der Hornhaut, der saugt sich massiv fest, also den kriegt man nicht weg selbst, da muss man schon wirklich das bewusst wollen, das geht nicht, der fällt auch nicht runter oder irgendwas. Und die dritte Methode ist, dass man aus der Mitte des Hornhautgewebes, also die Hornhaut besteht aus mehreren Schichten und in der Mitte ist das sogenannte Stroma, hier kann man einfach einen kleinen Teil herauslasern, eine kleine Linse sozusagen und die über einen ganz kleinen Schnitt am Rand der Hornhaut herausholen. Das heißt, da muss man keinen Deckel anschneiden vorne, man muss nicht durch die äußerste Schicht durchlasern, man lasert in der Mitte was raus und holt sie über einen kleinen Schnitt hinaus. Zeigt auch sehr schöne Ergebnisse, also da kann man jetzt stundenlang drüber reden, welches Verfahren bei welchem Patienten besser ist. Aber wichtig ist, man muss sich einfach wirklich untersuchen lassen, es muss die Hornhaut dick genug sein, damit man auch was weglasern kann. Wenn die nicht dick genug ist, ist die Gefahr ein bisschen da, dass sich die Hornhaut nachher ausstülpt, das kann man nicht kompensieren. Man muss ausschließen, dass andere Erkrankungen da sind, dass das Sehen mit beiden Augen gut funktioniert, all diese Dinge. Das sind relativ langwierige Untersuchungen mit vielen, vielen Geräten, aber das gehört dazu.
Es klingt schon ehrlicherweise ein bisschen gruselig, wenn Sie davon sprechen, da was aufzuklappen und so. Also so richtig wohl fühlt man sich irgendwie nicht dabei bei dem Gedanken, dass da.
Ja, Augenchirurgie ist nicht jedermanns Sache. Ich erlebe das jeden Tag. Wir operieren natürlich sehr viel. Das ist ja das unser Hauptgeschäft. Gerade der graue Star, haben wir noch gar nicht gesprochen, ist eigentlich die häufigste Erkrankung der Welt. Und also man operiert an einem Tag ungefähr 14 bis 16 Patienten. Und da ist natürlich bei jedem Patienten die Angespanntheit oder eine Nervosität da. Nachher sagen alle, ach so, das war's schon, wenn ihr das gewusst hättet, hätte ich mich nicht so aufgeregt. Aber das kann man Patienten vorher 10-mal sagen. Man muss es selber erleben. Ja.
Gutes Stichwort. Reden wir über die häufigsten Augenerkrankungen, mit denen Sie zu tun haben. Über den grünen Star haben wir schon ein bisschen jetzt gesprochen. Was sind denn jetzt so Ihre, sagen wir, Top 3 an Augenerkrankungen, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben?
Ich komme von einer Universitätsklinik. Das heißt, wir sehen an Kliniken meistens natürlich die eher altersassoziierten Erkrankungen. Das häufigste ist sicher der graue Star. Das ist einfach etwas, was jeder von uns früher oder später erlebt, wenn man es erlebt. Also ab 60 hat man irgendwann einen grauen Star und der gehört dann operiert, weil man einfach nichts mehr sieht, weil die Linse trüb wird. Das zweithäufigste ist dann auch schon die, wenn wir jetzt die Kurzsichtigkeit, über die wir schon gesprochen haben, an den Kliniken vor allem die altersbedingte Makuladegeneration, das ist eine Erkrankung der Netzhaut. Dann geht es schon weiter mit Glaukom, also dem grünen Star, haben wir vorher schon gesprochen, und auch diabetischen Netzhautveränderungen. Das sind so die häufigsten. Dann gibt es aber noch ganz viele andere.
Was macht man dann, wenn man so eine Diagnose jetzt bekommt? Wird man immer automatisch operiert? Ist das was man vielleicht...
Ganz unterschiedlich. Also beim grauen Star geht es immer in Richtung Operation. Wenn es um Netzhauterkrankungen geht, da geht es darum, gibt es einen Bedarf, etwas zu tun oder nicht? Es gibt die trockene Makuladegeneration, die feuchte zum Beispiel. Da geht es um Kalkungen, Veränderungen im Netzhautzentrum. Wenn es eine sogenannte feuchte Form ist, kommt es auch zu einer Schwellung und Blutung genau im Sehzentrum und das führt natürlich zu einer Sehverschlechterung. Und da gibt es inzwischen tolle Medikamente, die man, ja, das klingt jetzt grauslich, direkt ins Auge spritzen kann, aber damit geht diese Schwellung weg und die Patienten sehen innerhalb von wenigen Tagen deutlich besser. Darf man sich nicht so schlimm vorstellen, das ist einfach die zweithäufigste oder fast auch schon häufigste Behandlung im Bereich der Augenheilkunde, diese Spritze ins Auge. Da kommt man ins Krankenhaus, bekommt eine Betäubung, dass man nicht spürt, und dann wird das Auge desinfiziert und die Spritze verabreicht. Wirkt toll, Nachteil ist aber, dass es nicht lange wirkt. Also man muss im Abstand von 4 bis 8, 12 Wochen immer wieder sich diese Spritze verabreichen lassen.
Okay, also da hängt man dann schon ordentlich dran, dass man das. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl im Laufe dieses Gesprächs, dass wir alle, die wir da so zuhören, möglicherweise irgendwann mal bei Ihnen sitzen werden.
Ja, ich sag's immer wieder. Es ist lustig, wo man sich immer wieder trifft oder wen man schon alle operiert hat. Yeah. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Aber es sind wirklich viele, viele Patienten, die wir haben. Unsere Ambulanz ist immer voll. Und wie eingangs erwähnt, wir müssen uns leider Gott sei Dank keine Sorgen machen, dass wir zu wenig Kunden haben. Also es ist wirklich, wir sehen halt auch, dass die Gesellschaft immer älter wird. Und insofern haben wir immer mehr Patienten mit Augenerkrankungen. Und das Schöne ist, dass wir sehr viel tun können, aber halt regelmäßig dahinter sein müssen und am Ball bleiben müssen. Und das heißt, die Patienten kommen immer wieder und leben auch länger. Dadurch haben wir Patienten eigentlich sehr viele Jahre bei uns in den Abteilungen.
Was wären denn so Symptome oder Dinge, die mich darauf hinweisen würden, jetzt wäre es aber Zeit, mir das mal anschauen zu lassen? Wir haben ein Sichtfeld vielleicht eingeschränkt ist oder ein Flackern, oder was wären so typische Symptome, wo Sie sagen, bitte kommen Sie?
Also prinzipiell jegliche Form der Sehverschlechterung. Normalerweise geht es ja um das Thema Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit. Da merkt man, dass im Laufe der Zeit das Sehen ein bisschen schlechter wird. Da geht man halt mal mit dem Augenarzt. Aber wenn man plötzlich Lichtblitze sieht, also so als würde ein Fotoapparat irgendwo blitzen, oder einen Schatten, Rußregen oder Flankerl, das können Hinweise auf einen Netzhautdefekt sein, ein Loch in der Netzhaut oder eine Netzhautablösung. Das gehört sofort kontrolliert.
Das sind auch die in der Ambulanz sitzen wahrscheinlich,
genau, die dann kommen. Genau, die kommen notfallmäßig und können einfach angeschaut. Da wird man eingetropft, damit die Pupille weit wird, dann kann man die Netzhaut anschauen. Und wenn was zu tun ist, geht es in Richtung Netzhautlaser oder auch einer Operation. Das ist so das Allerwichtigste. Dann geht es aber weiter bei der Makuladegeneration, bei älteren Patienten. Wenn man sieht, dass gerade Linien irgendwie verzogen sind, dann ist das ein Hinweis darauf, dass eine Netzhautschwellung vorliegt. Das ist das, was wir vorher erwähnt haben bei der altersbedingten Makuladegeneration. Also wenn irgendwas seltsam wird, verzogen wird, nicht mehr so ausschaut wie vorher, gleich kommen. Es gibt tolle Medikamente, mit denen man diese Schwellungen behandeln kann. Je länger man zuwartet, desto schlechter funktionieren sie. Irgendwann beginnt das auch zu vernarben und dann kann man auch nichts mehr machen.
Gibt es eine Behandlung, vor der ich mich fürchten müsste?
Nie. Muss ich jetzt sagen. In welchem Sinn soll man sich für eine Behandlung fürchten? Dahinter stehen immer Menschen, die mit ihnen reden und ihnen sagen, was sie tun. Und sollte es wehtun, bekommen sie vorher Mittel, dass es nicht wehtut. Ne? Also es gibt nie etwas, wovor man sich fürchten sollte. Ganz im Gegenteil, man sollte sich eher davor fürchten, nichts zu tun, weil dann wird es mühsam. Und die Bedeutung einer Sehverschlechterung, Sehbehinderung, ist enorm, das unterschätzt man. Es gibt viele Patienten, die noch ihre Selbstständigkeit verlieren einfach, die mitten im Leben gestanden sind. Egal, ob man im Haushalt lebt und den Haushalt macht oder ob man Top-Manager ist, was auch immer, man ist plötzlich in vielen Bereichen eingeschränkt und da lässt sich viel vermeiden, wenn man rechtzeitig kommt. Und noch einmal, gerade wenn es um den grünen Star geht, das Glaukom, man merkt es nicht. Man merkt es erst dann, wenn es eigentlich viel zu spät ist. Wenn sehr große Gesichtsfeldausfälle da sind, kann man die auch nicht wieder zurückgewinnen. Deswegen ist es wichtig, immer 45 wirklich jährlich zum Augenarzt zu gehen und den Augendruck kontrollieren zu lassen.
Also hier nochmal der Hinweis an alle, die zuhören.
Ja, genau. Haben Sie ein schlechtes Gewissen?
Haben Sie jetzt bitte ein schlechtes Gewissen? Machen Sie einen Termin bei Ihrem Augenarzt, bei Ihrer Augenärztin. Genau. Wirklich spannende Einblicke, vielen lieben Dank. Ich stelle zum Abschluss immer eine Frage. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich machen, die Sie gesund und glücklich macht?
Wow, da muss ich jetzt kurz überlegen. In den Garten rausgehen. Und Sport. Laufen gehen. Aber nicht täglich, leider. Einmal die Woche.
Immerhin.
Ja, man versucht.
Sehr gut. Ich sag vielen lieben Dank fürs Gespräch und für die Einblicke.
Ich sag vielen Dank fürs Interesse und die Einladung.
Und alle, die zugehört haben, denen sagen wir auch ein schönes Dankeschön. Für alle, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, natürlich gerne alle Podcast-Folgen hören und jeden Mittwoch den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten. Unbedingt. Das sei allen ans Herz gelegt. Unbedingt. Ja, bitte aufschlagen oder online auf nachrichten.at/Gesundheit. Da findet ihr alles, was es gibt zum Thema Gesundheit. Und an dieser Stelle sage ich immer, hör und lies was Gescheites. Bis zum nächsten Mal.
Wiederschauen, wiederhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.